So, ihr dürft gerne Platz nehmen, aber habt ihr sowieso schon gemacht. Wir wollen gemeinsam Gottes Wort betrachten, vielleicht etwas daraus lernen, mal sehen, was Gott so tut an unseren Herzen. Bevor ich predige, möchte ich noch eine Ansage machen. Ich werde nächsten Samstag, zu einer Fortbildung fahren, zu stillen Tagen. Also nächsten Samstag fahre ich dorthin. Ich bin dann für eine ganze Woche nicht erreichbar. Also das liegt so mit drin in diesen stillen Tagen. Keine E-Mails, keine Anrufe, keine WhatsApps. Ich sage das heute, weil ich nächsten Sonntag nicht hier bin. Und wer was Dringendes, Wichtiges auf dem Herzen hat, gerne die ganze Woche noch, die jetzt vor uns liegt. Aber ab nächsten Samstag abends bin ich dann nicht erreichbar. Bis daraufhin den Gottesdienst. Gut, wir sind bei dem Thema angesichts des auferstandenen Leben, angesichts des auferstandenen Leben. Und ich möchte mal vorneweg euch so zwei Fragen stellen, also nicht um sie jetzt laut zu beantworten, aber mal darüber nachzudenken. Ist es eigentlich richtig, wenn es Sklaven gibt auf der Erde? Ist es richtig, wenn es Sklaven gibt? Also so richtig so Knechte, so Leibeigene, so Menschen, die einem anderen Menschen gehören, dass er sie einsetzt auf seinem Bauernhof oder im Haus, ist das richtig oder ist das falsch? Andere Frage, ist es erlaubt, wenn ein Christ Wein trinkt oder auch ein Bier? Darf ein Christ Wein trinken, also ein alkoholisches Getränk? Ich frage euch das mal so zum drüber nachdenken, denn es geht bei diesen Fragen ja darum, was ist richtig und was ist falsch. Und interessanterweise geht es in unserem Leben ganz oft darum, was ist richtig und was ist falsch. Wir tun viele Dinge, weil wir denken, die sind richtig. Und wenn das so im Einklang mit unserem Gewissen ist, ist das auch gut. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht brauchen wir Erneuerung unserer Gedanken, unseres Gewissens. Vielleicht tun wir bestimmte Dinge nicht, weil wir ein schlechtes Gewissen dabei haben. Und dabei müssten wir das gar nicht. Darf man in einem Gemeindehaus Alkohol ausschenken? Darf man das oder darf man das nicht? Und wenn ja, in welcher Veranstaltung? Und wer ist dann verantwortlich? Das ist so ein Beispiel, womit so Pastoren und Gemeindeleitungen, Älteste zu tun haben, die das diskutieren und die, weil sie da in Verantwortung sind, dann einen Rahmen setzen. Und bei solchen Fragen gibt es verschiedene Meinungen, gibt es verschiedene Erfahrungen. Wie ist das in einer Ehe, in einer christlichen Ehe? Darf man das und jenes nicht oder doch? Ich würde mal so behaupten, in jeder christlichen Ehe, weil ja jeder anders ist, gibt es auch da manchmal Bereiche, wo man sagt, das darf man, aber das darf man doch nicht. Darf man Fernsehen gucken? Da werden jetzt einige müde lächeln und sagen, Fernsehen gucke ich schon lange nicht mehr, ich gucke nur YouTube. Aber für andere war das früher mal eine Frage, als das neu aufkam. Und man kann die Frage ja stellen. Oder man kann sie noch genauer stellen. Wie viele Stunden am Tag ist es denn gut, Fernsehen zu gucken oder YouTube? Was ist denn richtig und was ist falsch? Wie soll man das denn entscheiden? Wer entscheidet das? Nun, wir bewegen uns hier gerade bei einem Thema, das ein ganz praktisches, ein sehr wesentliches Thema ist. Und die Gemeinde in Rom hatte auch so ihre Themen. Ich schließe mal an die Predigt von letzten Sonntag und heute gehen wir ein bisschen weiter. Wer sagt, oh, dann werde ich ja heute gar nichts verstehen. Nee, ist nicht so, wenn du letzten Sonntag hier nicht warst, ist kein Problem. Du kannst die auch im Internet nochmal runterladen. Aber so die Predigt für heute, die steht auch für sich, die ist nicht unverständlich. In Römer 14 heißt es, wer bist du? Und da redet der Paulus an die Geschwister, an die Christen in der Gemeinde in Rom. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer ist der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Aha, es gab unterschiedliche Meinungen dazu, bestimmte Festtage zu halten oder auch nicht zu halten. Und es gab unterschiedliche Meinungen, dass man bestimmte Speisen essen darf und andere nicht essen darf. Die Frage gibt es ja heute auch so mal ganz entfernt, so vom Glauben auch. Was darf man denn essen? Ja? Welche Eier soll man denn kaufen und essen? Nur von freilaufenden Hühnern oder am besten gar nicht mehr oder nur beim Biobauern? Oder ach du meine Güte, es ist alles ein bisschen kompliziert geworden. Aber hier sind wir ja jetzt auch auf der Ebene des Glaubens. Und interessant ist, dass die Antwort von Paulus nicht ist, dass er sagt, also das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Er gibt hier nicht das finale Wort für alle Christen in der Gemeinde in Rom. Sondern er sagt, und das ist irgendwie sehr interessant, er sagt, sei deiner Meinung gewiss. Okay, und woher kommt diese Meinung? Ja, die Meinung sollte aus der Bindung zu Jesus entstanden sein oder vielleicht auch verändert werden. Ja, wer sagt, nein, ich esse das nicht, weil das tue ich aus Ehrfurcht vor Gott, dass ich das nicht esse, der sollte das genauso tun und er tut es aufgrund der Beziehung zu Jesus, die er hat. Und andere sagen, ja, ich esse das und ich danke Gott dafür und er tut das aus der Beziehung zu Jesus angesichts des auferstandenen Lebens. Das ist eigentlich so die Antwort, das macht jetzt leider nicht, löst leider nicht alle Probleme mal so ganz schnell. Und trotzdem ist das der Königsweg, der Weg von König Jesus, um solche Fragen zu klären. Angesichts des Herrn. Wir als Christen, wir haben eine unglaubliche Möglichkeit, die man nicht hat, wenn man Jesus nicht kennt. Man kann sich an Jesus wenden und Jesus fragen und gucken, Jesus, wie ist das? Womit habe ich Frieden, ein gutes Gewissen, das zu tun? Und womit und wie ist das bei meinen Glaubensgeschwistern oder auch in meiner Familie? Und dann können wir uns doch auf dem Wege einigen, dass wir die Antwort herausfinden. Und manchmal kommen wir zu übereinstimmenden Antworten, super. Und manchmal haben wir verschiedene Antworten. Dann sollen wir einander stehen lassen. Sehr interessant. Sehr interessant. Es gibt natürlich Zusammenhänge, da kann man nicht alles stehen lassen. Also darf man im Gemeindehaus auch Alkohol ausschenken? Naja, das ist eine Frage, die muss dann aber geregelt werden. In welchem Rahmen und wer ist verantwortlich, muss dann doch geregelt werden. Das heißt, von Zeit zu Zeit müssen Dinge geregelt werden und geklärt werden. Und dazu gibt es dann eben auch die Leitung, die solche Dinge durcharbeitet und die bestmögliche Lösung findet. Genauso ist es ja in der Familie. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Jetzt nehme ich mal ein ganz flapsiges Beispiel. Aber fahren wir im Urlaub in die Berge oder fahren wir ans Meer? Naja, wir können nicht zeitgleich beides tun. Man muss sich irgendwie einigen. Und wir merken schon, das ist eine Frage, die hat ja auch nichts damit zu tun. Was ist jetzt biblisch richtig oder was ist verboten oder so? Und doch muss man sich ja einigen, wenn man denn zusammen in den Urlaub fahren will, was ja gut ist für eine Familie beziehungsweise ein Ehepaar. Ich hatte ja eingangs gesagt, ist es richtig, dass es Sklaven gibt oder ist das falsch? Interessant ist ja, also ich denke mal für uns heute ist das eine lächerliche Frage. Gott sei Dank hat sich dadurch vieles weiterentwickelt auf unserem Globus, dass das keine Frage mehr ist. Gott sei Dank. Aber wer sich mal damit beschäftigen will, mit dem Neuen Testament, wird feststellen, es gab zur Zeit von Jesus Sklaven. Und Jesus hat das zu der Zeit auch nicht abgeschafft. Hochinteressant, wir können uns da kaum noch zurückversetzen in diese Zeiten. Aber damals mussten die Christen auch sehen, wie gehen wir damit um und augenscheinlich haben sie das nicht einfach aufgelöst, was auch nicht so leicht gewesen wäre, das war ja ein gesellschaftliches Ding, das konnten ja nicht die Christen einfach so abschaffen. Und doch ist es im Verlauf der Zeit, der Kirchengeschichte, der Menschheitsgeschichte abgeschafft worden. Ich sage mal im Großen und Ganzen, es gibt ja auch heute verstecktes modernes Sklaventum, was auch ganz schlimm ist. Wie geht das denn nun wieder ganz praktisch für unsere Ehen, Familien, für unsere Gemeinde? Wie geht es jetzt ganz praktisch? Wie gehen wir damit um? Jeder sei seiner Meinung gewiss. Und es gibt Teilbereiche des Lebens, wo wir sagen können, okay, die machen das so und die machen das so. Und wir lassen einander stehen. Es gibt Familien, auch in unserer Gemeinde, die sagen, bei uns zu Hause gibt es keinen Alkohol. Gibt es einfach gar nicht. Menschen, die mir das sehr entspannt sagen, nein, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und andere Familien, da gibt es das. Okay, das können wir stehen lassen, doch für die Privathäuser. Aber wie ist das, wenn man eine knifflige Fragestellung hat? Vor allen Dingen, was ist in meinem Herzen, wenn andere es anders machen? Und da ist es interessant, dass die Entscheidung jedes Einzelnen damit abläuft, wie bin ich denn mit Jesus unterwegs angesichts des Auferstandenen? Wie habe ich ein gutes Gewissen bei dem, was ich tue? Und wie reflektiere ich das? Und kann auch die anderen stehen lassen? In 1. Korinther 11, Vers 31, das ist so ein Text, den wir oft beim Abendmahl ja hören, da heißt es, wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Und im Vaterunser heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Vergib uns unsere Sünde, wie auch wir vergeben unseren, denen, die an uns gesündigt haben. Das sind eigentlich so zwei klare Aussagen, das zieht sich durch die ganze Bibel, dass jeder von uns gefragt ist, sich zu reflektieren, sich zu hinterfragen, sein eigenes Leben anzuschauen, sein Herz, seine Beziehung zu Jesus, sein Gewissen. Und ich wage mal zu behaupten, dass es uns in der Regel leichter fällt, die anderen zu beurteilen als uns selbst. Ist das so? Also ich meine, das machen wir ja meist höflich und das spielt sich so in unseren Köpfen ab. Aber irgendwie hat man doch so seine Meinung und seine Idee und man weiß doch, das macht der andere falsch und das müsste der doch so machen. Ich weiß ja nicht, einige von euch sind ja vielleicht schon so völlig durchgeheiligt, dass das gar nicht mehr vorkommt. Aber ich oute mich, dass das bei mir vorkommt. Und wir erleben es ja so, dass es nicht nur in Gedanken vorkommt, sondern auch in Worten. Das ist Teil der Gemeindearbeit, dass Menschen kommen und sagen, ja, aber der hat doch so oder der hat nicht. Oder. Und ich sage übrigens nicht, dass das jetzt zu stoppen ist und dass das nicht sein darf. Ich möchte ein bisschen an die Wurzel, ich möchte so an das Tiefste, ich möchte so an die Ursache. Und wo ist die Ursache? Die Ursache ist in unserem Herzen. Die Ursache ist hier tief drin. Hier ist, wo das herkommt. Und deswegen fordert uns die Bibel an mehreren Stellen auf, reflektiert euch persönlich, denkt mal über euch nach und dann noch angesichts des Herrn. Das ist übrigens der Hauptschlüssel und deswegen ist es so toll, Christ zu sein und deswegen ist es so wunderbar, mit Jesus zu leben, weil hier durch Jesus etwas hineinkommt, dass es eben nicht menschliche Beliebigkeit ist. Und dass es nicht darum geht, wer setzt sich jetzt durch. Sondern ich weiß, es ist ein großes Ziel, ein großes Ideal, aber dafür lebe ich und das möchte ich, dass es letztlich darum geht, Jesus soll sich durchsetzen. Er soll sich durchsetzen. So wie er sich durchgesetzt hat bei einer Menge von Christen, dass Sklaventum abzuschaffen ist und das auch abgeschafft wurde, so soll Jesus sich durchsetzen. An den verschiedenen Punkten und Bereichen unseres Lebens. Er soll sich durchsetzen. Für die Ehen heißt es zum Beispiel, wenn ihr beide Christen seid und eine christliche Ehe führt, ihr habt einen Mediator jeden Tag im Haus. Das ist großartig. Also Mediator, um das kurz zu erklären, das sind Menschen, die sich ausbilden lassen, um Konflikte zu lösen zwischen Menschen oder auch zwischen Menschengruppen. Wir hatten als Gemeinde auch mal einen Mediator eingeladen, wir brauchten den mal. Und Jesus ist der Mediator. Er ist der Konfliktlöser. Und er macht das auf der tiefsten Ebene, wo es irgendwie nur geht, nämlich auf der Ebene unseres Herzens. Angesichts des Herrn leben, angesichts des Herrn nach der Antwort suchen, angesichts des Herrn vielleicht auch durch den gemeinsamen Austausch dann und das gemeinsame Gebet zu einer Lösung finden, die Jesus-mäßig ist. Es gibt ja so einen alten Spruch so, der Herr im Haus. Steht übrigens so, glaube ich, nicht in der Bibel. Das war damals so in der römischen Gesellschaft. Da war der Herr im Haus. Das war römisches Denken. Und wer ist der Herr im Haus? Wer ist bei euch der Herr im Haus? Ja, der Herr, der Mann. Oder die Frau, die die Hosen anhat. Oder was wir da so für Sprüche haben. Ich weiß, es ist ein hohes Ziel, aber es ist trotzdem ein Ziel, nach dem ich strebe, zu sagen, ich möchte, dass Jesus Herr im Haus ist. Zu Hause und in der Gemeinde. Und in der Welt, sofern die Welt ihn ranlässt. Da ist Jesus ja geduldig, barmherzig, lädt ein, klopft an den Herzen an und so weiter. Aber da, wo Jesus ins Spiel kommt, ist eine wunderbare Möglichkeit, zum Frieden zu kommen, zu Lösungen zu kommen, zu Regelungen zu kommen. Und jetzt nochmal, der Clou ist, dass jeder bei sich anfängt und nicht schon die ganzen Meinungen hat, was die anderen denn denken und tun sollen. So, das ist eigentlich die große Herausforderung. Die große Herausforderung. Wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich nehme einen Spiegel in die Hand und ich halte meiner Seele den Spiegel vor. Und ich kann bestimmte Fragen stellen. Zum Beispiel eine Frage, die sehr, sehr hilfreich ist, weil wir sind oft so dabei, was ist richtig? Ja? Und dann sind wir so richtig. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Aber es gibt eine Antwort, die ist höher als, es ist richtig. Und das ist eine andere Ebene. Die ist noch größer darüber. Und das ist die Frage, was ist liebevoll? Damit ich jetzt nicht 30 E-Mails nächste Woche bekomme, ich habe nicht gesagt, dass es keine Wahrheit gibt. Und ich habe nicht gesagt, dass es nicht Richtigkeiten gibt. Absolut gibt es die, nämlich bei Jesus. Aber man kann so sehr auf der Ebene von Richtigkeit und Wahrheit unterwegs sein, dass man die Liebe verliert. Das gibt es leider. Und nicht so selten. Deswegen spricht die Bibel von Liebe. Und sie sagt, Liebe ist das Größte. Und Liebe ist eine Person. Und da haben wir es wieder, das ist Jesus. Dieser Jesus, angesichts dieses Jesus leben wir. Wenn wir die Frage stellen, was ist jetzt die Liebe? Also die Liebe gemäß Jesus. Ich rede nicht von der Liebe, die völlig beliebig ist und tu, was du willst und sumpf ab in deinen Süchten. Und davon rede ich gar nicht. Aber ich glaube, ihr könnt das verstehen. Was fragt oder was sagt die Liebe? Was sagt Jesus in der Liebe? Was will Jesus? Und Jesus liebt Menschen. Wenn wir diese Frage uns stellen, dann sind wir mehr wie Jesus unterwegs. Dann können wir zu der Wahrheit finden, die frei macht und die nicht knechtet. Uns den Spiegel vorhalten. Ja, ich habe aber recht. Okay, vielleicht hast du recht, aber vielleicht hat der andere auch recht. Aber das kann doch nicht sein. Warum kann das nicht sein? Vielleicht kann man sich bei Jesus treffen, um die Liebe und die Wahrheit zu finden, die in dieser Situation das Richtige ist. Für diese beiden Menschen, dass sie näher zu Jesus kommen, mit Jesus leben und vor Jesus das Richtige in ihrer Situation tun. Ich habe das mit dem Sklaventum ja mal bewusst eingebaut, um zu zeigen, es gibt auch Ideen und Vorstellungen bei Christen, die mit der Zeit verändert wurden. Und nochmal, ihr Lieben, ich rede nicht von den Grundlagen des Glaubens, die feststehen und die wir in der Regel ja auch hier predigen und die wir in unserem Herzen haben, da von diesen Essentials, diesen Grundlagen, darum geht es jetzt nicht. Aber es geht um Dinge des Miteinander, des Lebens miteinander und des Lebens vor Jesus mit einem guten Gewissen. Richten wir uns doch mal selbst. Richten wir uns doch, also wir beurteilen uns, wir richten uns ja nicht zugrunde. Richten meint beurteilen. Wir beurteilen uns selbst und hinterfragen uns, und zwar im Angesicht von Jesus, und sagen, Jesus, was möchtest du in der Situation? Jesus, ich glaube, ich muss diese Frau jetzt steinigen, weil die hat Ehebruch begangen. Und das steht doch in deinem Wort. Aber irgendwie, Jesus, will ich das gar nicht. Ich will nicht die Steine schmeißen. Und Jesus sagt, das ist doch gut so. Sei ganz nah an meinem Herzen. Ich schmeiße jetzt keine Steine. Die Steine, die habe ich schon abgekriegt. Dafür habe ich schon die Schuld getragen. Ich möchte, dass die Frau frei ist. Mal an die Bibelleser unter uns, ihr kennt die Geschichte und das macht es so wunderbar, bringt es so auf den Punkt, dass Gott Liebe ist und dass er Leben ist und dass er Freude ist und dass er das fördern will, auch unter uns, in unseren Gemeinschaften und unseren Beziehungen. Wenn wir uns selbst richten, dann werden wir nicht gerichtet, also von Gott, dann werden wir nicht verurteilt von Gott. Das ist nicht nur bei der Zeit des Abendmahls eine gute Aussage. In manchen Berufsgruppen heutzutage, vor allen Dingen beratenden Berufen, da ist es Pflicht, dass man in Supervision ist. Supervision ist so etwas, dass man in einem geschützten Rahmen mit jemandem, der das gelernt hat, ein Supervisor, reflektiert wird, beziehungsweise ein Raum da ist, sich zu reflektieren, ob man das denn auch gut macht, was man da macht. Das ist interessant und das ist gut, das ist sehr sinnvoll. Wir haben hier in der Gemeinde ein Seelsorgeteam und ich möchte nicht behaupten, dass wir Supervision machen. Dazu ist jetzt keiner dabei, der dann Ausbildung gemacht hat, aber in die Richtung gehen. Wir reden darüber, wie es uns geht und wie unser Dienst läuft und wir reden dann nicht über die Namen, die zur Seelsorge kommen, aber wir reden auch darüber, ja, wie geht das, wie läuft das? Weil jeder Mensch ist verführbar und kann dahin kommen, dass er nur noch hart ist und nur noch Richtigkeiten gibt. Und das ist nicht, was wir hier wollen im Bereich der Seelsorge. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ich möchte dich mal fragen, welche Sünden, welche Schuld, welche Verfehlungen fallen dir mehr auf? Deine eigenen oder die von anderen? Gibt es jetzt, glaube ich, auch keine einheitliche Antwort drauf. Das ist unterschiedlich. Interessant ist, dass vom Vater unser Herr, vom täglichen Gebet her, das mit drin ist, diese Frage, Herr, habe ich jemanden verletzt? Das ist mit drin, das ist auch Selbstreflexion, das ist die Frage, angesichts des Auferstandenen, denn angesichts des Auferstandenen können wir diese Frage zulassen. Ich möchte mal behaupten, ohne Jesus ist es ziemlich schwer, weil Jesus uns liebt, weil er barmherzig ist, weil wir vor ihm doch zugeben können, dass wir Fehler gemacht haben. Und wenn wir das so reflektieren und wenn wir da die Barmherzigkeit Gottes für uns erleben, der Herr vergibt mir das, dann haben wir Barmherzigkeit für den anderen, der uns verletzt hat. Wir halten uns den Spiegel vor. Ich habe hier mal so bewusst zwei Bilder ausgesucht, eins für die Frauen, eins für die Männer. Hat auch jeder so seine Zeiten, wie lange vor dem Spiegel und so, was man da so macht. Ich finde, es wäre gut, wenn wir unserer Seele auch öfters mal den Spiegel vorhalten würden. Also nichts dagegen, dass wir uns nicht auch schön machen. Das ist ganz prima. Unser Leib ist auch wichtig, unser Körper ist auch wichtig. Aber unsere Seele mindestens so. Und da wirklich auch den Spiegel Jesus davor halten. Jesus, was denkst du, was willst du? Wenn wir das nicht tun, oder lange nicht tun, stehen wir eigentlich einer großen Gefahr, dass wir eines von zwei Dingen tun oder vielleicht auch beides. Beides ist nicht gesund und ich rede jetzt nochmal so von der Ebene des Herzens. Ich lese mal Römer 14, Abvers 7. Keiner von uns lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Wer Christ ist, er hat sein Leben Jesus gegeben. Wir leben für ihn. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir haben uns taufen lassen. Wir haben gesagt, ein Bund mit Jesus. Mein ganzes Leben gehört ihm. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder oder deine Schwester? Also Gemeindemitglieder. Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Aha, okay. Das gesetzt. Da landen wir alle mal. Ob es dir gefällt oder nicht, das ist so. Alle landen irgendwann vor dem Richterstuhl Christi. Christus ist die ethische, moralische Instanz für diesen ganzen Planeten, für alle Menschen, auch für die, die noch nicht an ihn glauben. Er ist der Richter. Er ist der Beurteiler, von ihm kommt der Maßstab. Das wollen manche nicht hören, das gefällt manche nicht. Das gefällt vielleicht auch uns manchmal nicht, wenn der Herr uns korrigiert. Aber das ist doch gut so, oder? Das ist doch gut so. Woher soll das Recht denn kommen? Wer soll das denn beurteilen, wenn nicht dieser wunderbare Herr Jesus, der diese Erde gemacht hat, der uns Menschen gemacht hat und der auch der Richter ist? Wer Jesus kennengelernt hat, weiß, Jesus ist barmherzig. Wenn ich mich selber richte, werde ich nicht mehr gerichtet. Wenn ich ihn um Vergebung für Schuld bitte, dann ist das weg. Dann werde ich dafür nicht mehr verurteilt. Er ist ein wunderbarer, barmherziger Richter. Einer, der auch gleichzeitig unser Anwalt ist und der gleichzeitig auch noch den Preis für uns bezahlt, damit wir ohne Schuld dann wirklich durchkommen und angesichts des Herrn leben können mit einem guten Gewissen. Das ist doch wunderbar. Das ist Jesus. Und er ist der Richter. Mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft abgeben. Ich möchte mal sagen, für sich selbst. Wie oft sind wir dabei, dass wir meinen, was für die anderen richtig und falsch ist? Ihr könnt ja mal den Test machen und ich auch. Also ich bin hier völlig mit im Boot. Ja? Aber wenn man das mal machen würde, ich glaube, mir wäre das zu anstrengend. Aber wenn man das mal machen würde, mach mal eine ganze Woche, schreib mal auf, so grob die Minuten, wo du darüber redest und denkst, was andere richtig und falsch machen. Und vielleicht auch noch mit anderen darüber redest. Und ich sage mal, es gibt auch eine Form, die ist da gesund. Ich sage ja nicht, das dürfen wir gar nicht mehr tun. Aber es gibt Formen davon, die sind nicht gesund. die verletzen die Liebe, die verletzen die Gemeinschaft. Und das sind die Formen des Richtens und des Verachtens. Eine gesunde Selbstreflexion und auch die Bitte an jemanden, hör mal, kannst du mir mal Spiegel sein? Kannst du mir mal sagen, wie erlebst du mich so, wenn ich das und das tue? Das ist gut übrigens. Das ist sehr gesund. Und natürlich müssen wir in Mitarbeiterkreisen und Leitungskreisen und vielleicht auch in der Familie Dinge bewerten. Ja? Wir müssen Dinge analysieren. Wir müssen darüber reden, was ist gut, was ist schlecht. Das ist jetzt nicht hier vom Tisch gewischt und dass wir nichts mehr darüber denken und sagen sollen. Aber es gibt einen feinen Unterschied. Richtest du beziehungsweise verachtest du oder vielleicht beides? Richte ich die Menschen final, als wenn ich der Richter bin? Oder verachte ich die Menschen? Weil aus meiner Perspektive, boah, das geht doch gar nicht. Was passiert da in meinem Herzen? Darf ich das? Weiß ich die Hintergründe? Ich habe vor Jahren eine Reise gemacht, hatte mit Mission zu tun, nach Guatemala. Dort ein Projekt besucht, wunderbare Missionare, die ich dort kenne, war mit einer kleinen Gruppe dort. Und ich war im Flugzeug und neben mir, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dann könnt ihr einfach jetzt an was anderes denken, wenn ich euch anweile. Aber neben mir saß ein Guatemalteke. Ich kam gerade aus Miami, also da hatten wir Stopp, dann von Miami weiter nach Guatemala geflogen. Neben mir saß ein Guatemalteke. Er konnte Englisch und stellte sich raus, dass er, ich glaube, es war ein halbes Jahr her, jetzt wieder zu seiner Familie nach Guatemala fliegt, seiner Frau und seinen Kindern. In meinem Herzen war, was ist denn das für ein Vater und Ehemann? Er hat seine Familie ein halbes Jahr im Stich gelassen. Ich habe ihn verachtet in meinem Herzen. Würde ich ja nie machen. Und dann stellte sich raus im Verlauf des Gespräches, dass er nicht fröhlich weg war von seiner Familie, um sich in den USA gut gehen zu lassen, sondern dass er da ganz hart sein Geld verdient hat und dass er sehr darunter litt, dass er ein halbes Jahr getrennt war von seiner Frau und seinen Kindern. Da habe ich gemerkt, oh, Carsten, hast du aber völlig falsch gelegen. Du hast schon geurteilt und verachtet, obwohl du keine Hintergründe wusstest. Und da habe ich mich innerlich geschämt. Ich war ja froh, dass ich ihm nichts Böses gesagt habe. Eine andere Geschichte, die ich in einem Buch gelesen habe, in einem guten christlichen Buch. Da ist ein christlicher Mann unterwegs im Zug, so noch so mit Abteil. Und da ist ein anderer Mann und seine drei kleinen Kinder. Und die drei kleinen Kinder toben da rum in dem Abteil und machen ein Theater und streiten sich. Und da fliegt das Papier auf den Boden und die stehen auf den Sitzen. Und der gute christliche Mann, der jetzt da alleine reist und im Abteil sitzt, denkt, was ist denn das für ein Vater? Kümmert sich überhaupt nicht um seine Kinder. Und er wird immer unruhiger, weil es ja auch Stress ist für ihn, er gar keine Ruhe da findet und so. Und dann kommt er ins Gespräch mit diesem Mann. Und dann stellt sich raus, dass sie gerade auf der Rückfahrt von der Beerdigung sind, weil die Mutter gestorben ist. Sie war noch gar nicht alt. Der Vater war jetzt da mit drei kleinen Kindern. Und sie kommen gerade von der Beerdigung. Und der Vater war nicht in der Lage dazu, sich jetzt so um seine Kinder zu kümmern, wie es natürlich gut gewesen wäre, natürlich. Und so hat sich dann dieser christliche Autor, wo ich das in seinem Buch gelesen habe, der in diesem Zugabteil war und diesen anderen Vater verachtet hat, geschämt über sich selbst, weil er hat verurteilt, er hat gerichtet, obwohl er überhaupt keine Hintergründe wusste, was jetzt wirklich gerade da in dieser Situation los war. Kann das vielleicht auch für uns manchmal eine Hilfe sein? Vor dem Verachten und dem Richten mit Worten kommt das Verachten und das Richten in unseren Herzen. Und da ist es gut, nicht nur unsere Worte zu reflektieren und wie wir mit anderen Menschen umgehen, sondern vielleicht schon früher bei der Wurzel, bei unserem Denken. Mal unsere Nachdenke reflektieren. Angesichts des Auferstandenen, Jesus, was richte und verurteile und verachte ich andere Menschen? Was wissen wir denn wirklich? Ja, wir wissen das, was wir sehen und das, was wir hören. Vielleicht auch noch die Mimik manchmal. Aber was wissen wir denn, was wirklich dahinter steckt? Ja, vielleicht ist da Disziplinlosigkeit dahinter. Kann ja sein. Und wenn ich ein Mandat habe, wenn ich hier irgendwie eine Aufgabe habe, da mal ein Gespräch zu führen in aller Liebe, dann ist das dran. Aber bei vielen anderen Dingen weiß ich das doch gar nicht. Und für mich ist Gemeinde Jesu so ein unglaublicher Ort, den Gott geschaffen hat. Ein Ort, wo Menschen sind, die sagen, also wir sind ja hier wegen Jesus. So mehr oder weniger. Vielleicht sind heute einige Gäste da, die sagen, ich bin hier gar nicht wegen Jesus. Ich bin hier irgendwie wegen einem Kind, was heute gesegnet wurde. Ist auch okay. Aber auch solchen Menschen möchte ich heute anbieten, denkt doch mal darüber nach. Was ist denn der beste Weg, um irgendwie miteinander gut leben zu können? Es gibt keinen besseren Weg als angesichts des Auferstandenen, des liebenden Herrn, der sagt, ich habe für euch Antworten und Lösungen und die möchte ich in euren Herzen geben, damit ihr miteinander klarkommt und dass es nicht zerbrechen muss. In bestimmten Bereichen müssen wir einander Freiheit lassen. Freiheit lassen. Als ich in den USA war, in den Südstaaten, und ich wusste, die Christen trinken dort einfach grundsätzlich keinen Alkohol. Die verstehen sogar die Bibel so. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie sie das so verstehen können. Das erste Wunder von Jesus war Wasser in Wein. Aber okay, aus Respekt trinke ich dann doch dort mit denen kein Wein oder bestelle mir einen Wein im Restaurant, wenn ich doch weiß, ihr Gewissen ist so an Christus gebunden. Sie stehen da. Ich verachte sie deswegen nicht und ich richte sie nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich lasse es einfach mal so stehen. Und aus Respekt ihnen gegenüber trinke ich dann auch kein Bier und kein Wein im Restaurant, wenn ich mit ihnen da sitze. Bin ich dann ein Heuchler? Nein, dann bin ich kein Heuchler, sondern dann geht es um die Liebe, um den Respekt. Dürfen die mir jetzt sagen, Carsten, und du darfst auch kein Wein trinken? Würde ich sagen, nee, halt, warte mal. Dann kommen wir hier zur Diktatur der Schwachen, sogenannten Schwachen, wo das Gewissen schneller anschlägt und gebunden ist an bestimmte. Dann geht es ja zur Diktatur der Schwachen. Das ist auch nicht die Lösung. Nein, nein. Dann darf ich doch in meinem Privatleben und da, wo es passt, und ich das reflektiere, wie viel, da gibt es ja auch noch eine gesundheitliche Dimension, wovor die Schrift auch warnt. Aber hier gibt es Freiheit, hier gibt es verschiedene Meinungen in verschiedenen Settings. Gut, ich möchte zur Zielgerade kommen. Ich finde diesen alten Herrn hier interessant. Was richtest du deinen Bruder? Ja, die Hand auf der Bibel oder das Gesetzbuch, der Hammer des Richters. Das Urteil wird verkündigt. Ich möchte uns mal herausfordern dafür, nicht, dass wir irgendwelche Glaubensgrundsätze aufgeben oder so, ich denke, ihr versteht mich schon richtig, aber dass wir an bestimmten Punkten mal überlegen, hat Jesus eigentlich gesagt, du bist der Richter? Hat er dir den Platz gegeben, andere zu richten? Ist das so eine Zuweisung, Platzzuweisung? Ich meine, ich erlebe ja auch manchmal, dass Menschen zur Zeit der Gemeinde Jesu des Neuen Testamentes, dass manche Christen sagen, Gott hat mich zu einem Wächter berufen für diese Gemeinde. Zum Teil sind die noch nicht mal Gemeindemitglieder, da denke ich nur, wie, warte mal, Gott hat dich zum Wächter berufen, damit ist so Richter ist so verbunden. Ja. Die wissen ganz genau, was richtig und was falsch ist. Ich bin zu einem Wächter berufen, direkt von Gott, okay. Also so direkt von Gott gibt es eigentlich kaum. Also ich meine, das ist immer irgendwie im Rahmen von Gemeinde, im Neuen Testament. Wie kann man denn da zum Wächter berufen sein? Wenn du sagst, ich bin berufen zu beten für die Gemeinde, ja wunderbar. Wunderbar, das sind doch übrigens so die Stellen im Alten Testament, wo es um Wächter geht, dass man betet. Aber doch nicht, dass man dann beurteilt und richtet und sagt, das müsst ihr so machen und das dürft ihr so nicht machen. Wenn du nicht Teil der Sache bist, was maßt du dich an? Es ist immer eine Gemeinschaft, eine Gruppe, wo man Teil davon ist, wo man dient, wo man sich hingibt, wo man liebt und dann auch mitredet. Und wenn man in Leitung ist, auch mitentscheidet, ja auch entscheiden muss. Das ist ja nicht was, was man immer so so ein König so tut, sondern wo man dient und versucht, das Beste rauszufinden. Was richtest du deinen Bruder? Liebe deinen Bruder. Vielleicht öffnet er das Herz und du kannst in sein Leben sprechen und vielleicht auch Wahrheit bringen, die ihn frei macht und die ihm hilft, ja. Aber wenn er das nicht tut, wer hat dich berufen, die Tür einzutreten? Wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen und das ist ein ernstes, ein wahres Wort. Und darüber darf man heute schon nachdenken und sagen, okay, Jesus, wenn ich vor deinem Richterstuhl bin, danke, dass ich Gnade habe vor dir. Für all die Fehler, die ich gemacht habe, da gibt es auch noch viel mehr, als ich überhaupt gemerkt habe. Aber das habe ich erkannt, du bist gnädig, Jesus. So gehört sich's. Jesus ist der Richter. Und deswegen ist es ja schon gut, wenn man vielleicht auch im Gebet seine Knie mal beugt und da schon auch ganz praktisch das lebt. Denn dieser auferstandene Jesus ist am Ende der Richter. Aber es ist ja derselbe Jesus, zu dem wir jetzt schon beten, wo wir unsere Zeiten gestalten. Und das ist der Königsweg. Das ist die Lösung zu einem Miteinander von einer Gemeinde, die in der Wahrheit unterwegs ist, aber eben auch in der Liebe. Und von daher ein Ort ist, wo Menschen frei werden und geliebt werden. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Augustinus. Das war so ein wichtiger Mann Gottes vor langer, langer Zeit. 430 nach Christus ist er gestorben und er hat es mal so zusammengefasst. Im Wesentlichen Einheit, im Wesentlichen der Glaubensaussagen, im Wesentlichen Einheit. Da gibt es keine zwei Meinungen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, gekommen, geboren von der Jungfrau Maria und so weiter. Einheit. Wer da nicht Ja zu sagen kann, ja, der gehört auch nicht zur Gemeinde Jesu. Das ist so. Im zweifelhaften Freiheit. Ja, darf ich Wein trinken oder nicht? Muss ich das Fest feiern oder nicht? Im zweifelhaften Freiheit. Und in allem Jesus Christus die Liebe. In allem Jesus. Wir suchen ihn und wir finden in ihm die Antworten, damit wir auch miteinander als eine starke Gemeinschaft, als eine Einheit diesen Jesus ein Stück weit sichtbar machen, der wirklich der ist, der diese Welt retten will. Amen. Amen. Dann möchte ich euch bitten, aufzustehen, dass wir gemeinsam ein Lied singen und uns auf Jesus ausrichten.